Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Ich grüße dich, Hallöchen.
Genau, wir müssen ganz schnell reden.
Schon wieder? Wir haben noch keine Zeit.
Ja, deswegen, ganz schnell.
Nein. Ach, du meinst wegen der Tonqualität, solange sie noch stimmt,
aufnahmetechnisch. Ja, genau, deswegen. Ja, solange hier nichts knistert, knattert oder du klingst wie Oscar in der Tonne. Ja.
Okay, Oscar. Ja, ich hoffe nicht, dass ich so grün bin. Grün, nee. Ja,
wie du aussiehst, ist doch egal. Es kommt darauf an, wie es klingt.
Okay, das stimmt auch wieder.
Du könntest aussehen, sag mal, wie hier diese Viecher bei hier Will Smith, Aliens,
Independence okay. Day. Okay, aber naja, okay. Gut, dehnen wir das nicht so aus, das Gespräch.
Ja, okay, gut. Fangen wir an, genau. Je früher, je besser.
Kleiner Nachtrag zur letzten Sendung, da haben wir ja eine Tasse verlost. Da gab es ein paar Kritikpunkte aus unserer Hörerschaft, warum wir das Gewinnspiel nur auf die Twitter-Follower bezogen haben oder beschränkt haben. Ja, das war ein Experiment, das wir da durchgezogen haben. Aber wir verlosen ja nicht nur eine Tasse, wir haben ja noch ein paar mehr Tassen und das ist nicht das erste Gewinnspiel und auch nicht das letzte Gewinnspiel. Also das war das erste Gewinnspiel logischerweise, aber es ist nicht das letzte Gewinnspiel. So viel dazu. Und wir wollten jetzt nicht die Hörer ausschließen, die jetzt nicht auf Twitter unterwegs sind, sondern wir wollten halt mal was austesten und mal genau. mit einem Plugin experimentieren, also mit einem Gewinnspiel-Plugin. Und mal was Neues. Und dann wird es auch wieder ein normales Gewinnspiel geben, in Anführungsstrichen, wo, denke ich mal, die komplette Community dran teilnehmen kann.
Ja. Also ich glaube, so 98 Chancen sollten vielleicht noch kommen.
Ja.
Falls jemand die Anspielung versteht.
Ja. Okay. Dann noch ein weiterer Nachtrag. Wir hatten ja in der letzten Woche über den Zatecky Mac Mini Hub gesprochen, also dieser kleine Untersetzer. Der ist jetzt verfügbar oder zumindest bei Amazon Deutschland gelistet. Lieferzeit ist im Moment, glaube ich, irgendwas 17. Dezember war, glaube ich, heute Morgen Stand der Dinge. Aber jedenfalls ist er jetzt auch in Deutschland gelistet und man kann auf jeden Fall schon mal vorbestellen. Und der Preis hat sich angeglichen, wie vermutet. $79 sollte er ja kosten und sie haben das halt 1:1 umgerechnet, kostet 79 Euro. Ja, das nur so als Nachtrag.
Ja, ist, glaube ich, ein Dienstag, der 17.
Das kann sein, ja.
Naja. Ach, übrigens, ist dir was aufgefallen am Datum heute?
Heute ist der Nikolaustag.
Ja, genau. Ja. Irgendwie ist der an mir vorbeigegangen. Ich habe das erst vor ein paar Minuten erfahren.
Mir hat auch keiner was gebracht. Also von daher, was soll's.
Siehst mal, wir waren nicht brav.
Kann sein, ja. Naja, schauen wir mal.
Ich gebe mir doch immer so viel Mühe.
Ja, hat sich stets bemüht, ne?
Ja, genau. Oh, ich warte ja immer noch auf mein Zeugnis. Ja.
Ach, immer noch?
Bin mal gespannt, wann ich es kriege, ja.
Okay, kommt drauf an, von welcher Epoche du redest. Grundschule,
Gymnasium? Nein, jetzt, ach so, vom Arbeitgeber.
Ach, vom Arbeitgeber,
ach so. Ja, ich dachte, krieg ja ein 1A, wie heißt es im Beamtendeutsch, wohlwollend und bla bla bla.
Okay. Da bin ich ja gespannt. Gut.
Meinst du, du wirst das sehen?
Nein, aber du wirst wahrscheinlich berichten, wenn es jetzt nicht nach deinem Gusto war. Und du würdest dich dann bestimmt beschweren.
Das soll sich mal einer wagen, ja. Das soll sich mal einer wagen.
Ja, und das ist auch eine tolle Überleitung zum nächsten Kurzthema. Apple hat sich auch gewagt, einen Antrag zu stellen, dass das die Sammelklage eingestellt wird, die ja immer noch läuft.
Ach so,
weil, ja, weil Apple hat es ja begründet. Sie haben ja ein Austauschprogramm am Start für die defekten Butterfly-Tastaturen und das haben sie ja lang genug am Laufen. Also die Frist ist ja nun recht lang, die man dort hat. Aber das wurde abgelehnt. Das Gericht hat nämlich gesagt, ja, es ist nämlich auch vorgekommen, dass trotz der ausgetauschten Tastaturen bei den defekten Geräten wiederum Defekte aufgetreten sind. Ja. Und aus diesem Grund, das war also der Hauptgrund, wurde diese Sammelklage also nicht fallen gelassen, sondern sie wurde weiterhin, oder sie ist weiterhin am Laufen. Tja, finde ich auch ehrlich gesagt gut so. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, man muss halt mal abwarten, wie das dann ausgeht. Ich bin ja gerade, was diese ganzen Klage oder Sammelklagen in Amerika betrifft, ja kein großer Freund davon, wie das teilweise da abläuft. Aber ja, muss man mal einfach abwarten.
Naja, das Problem mit der Tastatur ist ja nun keine Kleinigkeit. Ne? Das ist ja schon ein sehr einschneidendes Problem, ne? Sage ich jetzt mal so.
Ja.
Ja, finde ich jetzt persönlich.
Ja, ja, ich finde ja. Nicht, dass es, oder ich finde, man kocht es zu heiß, beziehungsweise man übertreibt ein bisschen die Problematik, ja, aber ja, ich habe ja auch selbst kein Gerät, von daher.
Das kann man ja immer leicht sagen, ne, wenn man selbst nicht betroffen ist, ne?
Ja, ich kenne doch keinen, der betroffen ist, also alle, außer dir, beziehungsweise, nee, deine geht ja.
Meine geht, aber.
Genau. Also von daher kenne ich ja keinen, der betroffen ist.
Die Frage ist, wie lange? Aber ich kenne eine ganze Menge Leute.
Ja,
okay, Leute,
und da hättest du ja dann dein Austauschprogramm.
Ja, aber ich kenne eine ganze Menge Leute, die betroffen sind und Probleme haben. Und es ist ja auch nicht nur alleine, dass man jetzt ein Austauschprogramm hat. Es nervt ja trotzdem, das Ding dann einschicken, ja, oder klar, zum klar. Reseller bringen. Dieser ganze Hassel muss ja alles nicht sein. Ne? Naja, schauen wir mal. Auch bei der MacBook Pro 16 Soll-Tastatur gab es einige Leute, die mit einer Taste Probleme hatten, dass sie irgendwo klemmt. Also die
Escape-Taste.
Nee, ganz nah. Die 1, die ganz in der Nähe ist, die klemmt irgendwo fest. Oder bei einigen Leuten ist es vorgekommen, dass die Taste festklemmt. Aber da kann es ja nur wirklich sein, dass es nun mal ein Montagsgerät ist oder ein Problem ist. Also das muss man jetzt nicht flächendeckend sehen. Ich glaube, das könnte ein ganz normales Problem sein. Hoffen wir es mal.
Das war wahrscheinlich Absicht von Apple. Seht ihr, wir haben jetzt eine andere Tastatur drin, die macht auch Probleme.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaub nicht. So einen Scheiß machen die nicht.
Nein.
Es ist dir nicht zuzutrauen.
Nee.
Oh, wo wir gerade bei Scheiß sind, lass uns mal nach BMW wechseln. Apple CarPlay.
Oh, gewagt.
Okay. Apple CarPlay war ja so ein Diskussionspunkt bei BMW, weil sie haben ja das Abo-Modell eingeführt und das haben sie jetzt fallen lassen. Sie haben sich die Kritik der BMW-Piloten, ich zitiere, weil es stand wirklich in dem Artikel BMW-Piloten, schön haben sich ausgedrückt bei der in der Pressemitteilung.
Die Begrifflichkeit stützt sich natürlich wieder auf den Motorsport. Ja.
Ja, ja.
Von daher, du willst ja den Bezug da ja auch wieder herstellen. Ja, BMW ist ja hier Freude am Fahren, bla bla. Ja.
Und BMW kommt ja auch ursprünglich aus der Luftfahrt, ganz, ganz, ganz früher. Ne, hatte BMW ja was mit Luftfahrt zu tun, letztendlich.
Ja, auch. Mhm. Waren ja auch im, aber naja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Weiter im Text, bitte.
Weiter im Text. Jedenfalls haben sie das Abo-Modell eingestellt und man kann jetzt einmalig für 300 Euro CarPlay in sein Auto konfigurieren und hat dann ein CarPlay-fähiges Fahrzeug. Ja, immerhin.
Solange ich nicht, weißt du zufällig, ab welcher Konfigurationsstufe man CarPlay dann mit dazunehmen kann? Ich brauche nicht da das Multi-Audio Super Hi-Fi.
Nein, ich glaube, das ist relativ in einer relativ geringen Ebene zubuchbar.
Okay.
Also ich bin jetzt aber nicht so im Thema. Ich bin jetzt nicht so BMW-Kapitelfest. Das
ist nicht so meine Marke. Wenn du schon hier diese, keine Ahnung, knapp 3.000 Euro investieren musst für super-duper alles Mögliche an Car-Hi-Fi und Navi und dann nochmal die 300 on top für das wäre schon frech. Ja.
Zuzutrauen wäre es dem Unternehmen.
Ja, zuzutrauen ist es leider sehr vielen.
Ja, nicht nur BMW.
Premium-Herstellern, ja. Mhm. Ja, leider. Und wenn man dann mal guckt, welche anderen Autohersteller AirPlay teilweise schon quasi mit dem ersten Extra ausliefern oder teilweise auch jetzt per Software-Update nachliefern, ist das dann doch schon, ja, wo man sich fragen muss, ob man das dann in dem Segment unbedingt zur Hand haben muss. Ja.
Ja, so sehe ich das auch.
Aber naja, ist halt so.
Aber immerhin haben sie dieses unsägliche Abo-Modell abgeschafft. Das ist ja schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Der Besuch wird wieder kommen. Und auch von anderen Herstellern. Das kann ich dir garantieren. Das werden die auf jeden Fall definitiv wieder besuchen. Weil die wollen sich hier ein Stück von dem Servicekuchen definitiv abschneiden. Das war ja schon mal ein Thema mit Karten-Updates für Navigationssysteme. Wo sie ja teilweise jahrelang durchaus an den ein oder anderen Rentner ihre CDs verkaufen konnten, ja, jedes Jahr quasi. Wie gesagt, das ist ein Ding, das kommt in der ein oder anderen Weise definitiv wieder. Ja. Und man sieht es ja auch mit dem, was Tesla ja eingeführt hatte, mit den nachträglichen Extras, die du ja per Software dann noch nachkaufen kannst, wo die Hardware ja quasi schon im Auto steckt. Das ist auch ein Ding, das, denke ich mal, wird sich in Zukunft auch mehr durchsetzen, ja, beziehungsweise einfach mehr verfügbar sein. Ja. Du hast quasi die Hardware eigentlich schon im Auto und zahlst dann, oder kannst im Nachhinein dann Features noch freischalten lassen. Ja,
ja, so ist es. Das, denke ich, ist irgendwann das lukrativere Geschäft als nur reine Hardware in Form von Autos zu verkaufen.
Es ist
das
auf Ganze jeden Fall halt, ein gutes Zubrot, was du dir noch verdienen kannst. Gerade wenn du mal in den ganzen Bereich Telematik gehst und auf vernetztes Auto, was ja so ein Thema der nächsten 10 Jahre definitiv sein wird, da kannst du an Dienstleistungen sicherlich Abos auch noch an Mann und Frau bringen. Ja,
ja, so ist es. Ja. Ja. Schauen wir mal, was da uns noch so erwarten wird. Gut, und was wird uns erwarten oder was könnte uns erwarten? Eventuell in den 2020er iPhones ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Da gab es nämlich einen schönen Bericht in der Economic Daily. Es gestanden, dass wir eventuell eine doppelte Sicherheit sehen werden, also eine Kombination aus einem Ultraschallsensor, der unter dem Display sitzen soll und die Face-ID-Geschichte und dass das dann, wie gesagt, eine doppelte Sicherheit ist, sobald der iPhone-Nutzer den Daumen, den Finger, was auch immer auf das Display legt, wird auch gleichzeitig Face-ID aktiviert und man hat dann die Möglichkeit oder das Gerät wird dann freigeschaltet. Bin ich ja gespannt, ob das kommen wird. Es passt natürlich auch zur aktuellen Lage, was Qualcomm derzeit einen ganz neuen Sensor vorgestellt hat, der die 17-fache Größe der normalen Ultraschallsensoren hat und das quasi so im Moment das High-End-Gerät darstellen soll im Ultraschallsensorbereich. Und da hat man halt daraus spekuliert, dass das Produkte für das neue iPhone oder für die neue iPhone-Generation sein sollen. Und man hat dann einfach mal so ein paar Tatsachen zusammengeschmissen und die ein bisschen umgerührt und daraus ein Gerücht konstruiert. Bin ich mal gespannt, ob wir das sehen werden. Ja.
Es macht gerade, denke ich mal, in Bezug auf nochmal einen zusätzlichen Faktor zur Authentifizierung, kann es Sinn machen. Inwieweit das natürlich von der Anwendung her so unauffällig wie Face ID ist in der Kombination, muss man mal abwarten, je nachdem, wie es umgesetzt wird, weil wenn dann hier wie bei anderen Geräten unten irgendwie der Bereich auf dem Display angezeigt wird, wo du den Finger hinhalten musst, ist es natürlich auch doof. Ja. Das sollte schon eine relativ große Fläche sein, wo das funktioniert, damit du da nicht gezwungen bist. Vor allem, wenn du so automatisch entsperren willst, musst du aber den Daumen vielleicht vorher nochmal auf einen bestimmten Bereich vom Display legen, ja, oder den Finger dann. Das ist immer ein bisschen schwierig, ja. Beziehungsweise nicht ganz so bequem wie einfach aus der Hosentasche ziehen, Face ID, ja, entsperren, peng, ja. Das ist natürlich schon sehr bequem. Das ist auch eine Sache, die möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr missen. Ich kann mir vorstellen, dass Apple sowas gerne machen würde, weil ja, du hast natürlich nochmal den zusätzlichen Faktor mit der Touch-ID. Gerade wenn du nicht selbst das Gerät mehr hast und jemand es dir vors Gesicht hält zum Entsperren, wäre das mit dem Finger halt nochmal ein zusätzliches Hindernis, ja, weil beides irgendwie jemanden dazu zwingen, ist schon schwieriger als nur das eine. Ja. Ja, aber Ich weiß nicht, inwieweit das, wie gesagt, je nachdem, was halt die technische Voraussetzung dann ist, sich, wenn man es abschalten kann, dann in der Anwendung auch durchsetzt. Weil, wie gesagt, einfach nur Face ID, das Ding aus der Hose ziehen, bei der Bewegung geht's ja schon an. Ja, bis du es irgendwie in der Nähe von deinem Gesicht hast, ist es entsperrt. Beziehungsweise du halt drauf guckst, ja, und dann anfangen willst, irgendwie Twitter aufzumachen, dann ist es schon entsperrt. Das ist schon sehr bequem, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch halt vorstellen, dadurch, dass dieser Sensor ja eine gewisse Größe hat, also wesentlich größer ist als die herkömmlichen Sensoren, die es auf dem Markt im Moment gibt, dass Apple damit das Problem erschlagen hat, dass es ein gewisser Bereich sein muss, wo man seinen Finger drauf legt, dass es einfach über das ganze Display größer geht. Ist
der Bereich, ja.
Ja, oder dass er fast so groß ist wie das ganze Display, der Bereich. Ja.
Wow, das wäre natürlich dann... Ja, okay, Ultraschall, ja, je nachdem.
Ja, Sie reden ja von 17 Mal größer als herkömmliche Ultraschallsensoren und das könnte schon möglich sein, dass es sich über das ganze Display erstreckt. Und
dass man das quasi anstatt dem Layer für, wie hieß das nochmal mit dem?
3D-Touch.
Genau, anstatt dem Layer dann quasi den Touch-ID-Layer hätte.
Möglich.
Wäre eine Möglichkeit, ja, weil ich habe nämlich eben noch überlegt, wie groß oder wie viel Platz würde das halt im Gerät wegnehmen, ja.
Und ich meine, du musst ja nicht über das komplette Gerät, also du musst ja im oberen Bereich, musst du ja nicht gehen, also nur so, sagen wir mal, ja, oder bis zur Hälfte wäre ja schon in Ordnung. Ja,
genau, ja. Okay, dann der ein oder andere wieder, oh, ich habe aber einen großen Daumen.
Ja.
Wobei eher einen langen Daumen wahrscheinlich. Mhm. Beziehungsweise ich halte aber das immer so und so und ja, okay.
Ja, okay.
Das sind Gerüchte, ja. Man muss es einfach mal abwarten, was dann wirklich kommt. Ja.
So ist es. Das sind reine Gerüchte.
Vielleicht ist es auch wieder so ein Ding für ein iPhone SE, was kein Touch-ID bekommen soll oder so. Was kein Face-ID bekommen soll und du hast dann halt den unter dem Display. Weil das Ding nochmal vielleicht 3 Cent günstiger ist als Face ID.
Ja, und sie hätten dann wieder ihr Design komplett durchgezogen ohne Home-Button. Das wäre natürlich auch interessant.
Ohne Home-Button und du bräuchtest eventuell nicht die Notch.
Ja, gut, irgendwo musst du natürlich noch eine Kamera unterbringen, generell eine Frontkamera, klar.
Oh, das kannst du doch machen wie der Wettbewerb, mach einfach ein Loch ins Display.
Ja, ja. Wie heißt es, Punch-Hole? Nee.
Ja, oder diese, die zum Rausschieben.
Ja, oh, Gottes Willen.
Wo die Rückseite gleich die, sag mal, die, die Front-Facing ist, weil du die drehen kannst noch.
Ja, ja.
Oder, also ja typisch Apple halt.
Ja, typisch Apple, eben, ganz typisch. Total etabliert, das Design bei Apple, schon jahrelang, ja. Gut. Tja, dann lass uns doch zum nächsten Thema übergehen.
Ja, genau.
Es gab ein Sonderevent am 2. Dezember. Hätte man das jetzt nicht mitgeteilt, hätte da nicht jemand früher...
Ich habe es bis heute nicht mitgekriegt.
Ja, normalerweise war das ja auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Derjenige, der das geleakt hat, die Einladung, der hat es nämlich geleakt, ohne dass er es durfte, weil es war eigentlich unter NDA, aber das hat er nicht gelesen. Und deswegen hätte das eigentlich gar nicht so an die Öffentlichkeit dringend kommen sollen, dass es jetzt, es war im Endeffekt kein öffentliches Event, es war ja nur ein Presse-Event. Und es wurden Entwickler eingeladen und dementsprechend Pressevertreter. Es hat in New York stattgefunden, in einem Penthouse. Übrigens, das Penthouse hört Apple. Die haben sich da ein schickes Penthouse zugelegt. Naja gut, Immobilien in New York sind ja immer ein Garant für vernünftige oder ein Anlagegarant, sage ich jetzt mal. Kann ja nie schlecht sein, da eine Immobilie zu haben. Zumindest hat das in einem Penthouse stattgefunden. Es war ein relativ kleiner Event. Oder ein kleines Event, wo dementsprechend Pressevertreter eingeladen waren. Und man sagte, oder man, was man so gelesen hat in den einschlägigen Blogs, es waren sehr viele vorwiegend europäische Vertreter. Die üblichen Verdächtigen aus den Staaten hat man da jetzt so nicht angetroffen. Also die ich so in meiner Bubble beobachte, sage ich jetzt mal.
Presse oder Entwickler?
Presse und Entwickler.
Ah, okay. Ja.
Und natürlich die üblichen Leute von Apple, ganz klar. und dort konnten sie sich so ein bisschen austauschen. Auf dem Event wurden natürlich dann, wie schon vermutet, die Preise vergeben für die Apps, die Apple für auszeichnungswürdig hält. Und was halt auch interessant war, es waren zum Teil auch Apps, die jetzt nicht unbedingt durch extrem hohe Downloadzahlen bestechen oder durch große übliche Beliebtheitsskalen, die es da halt gibt, sondern es waren wirklich kuratierte Apps, die jetzt quer durchs Beet sind. Das ist mir halt aufgefallen, dass das halt auch teilweise Apps waren, die jetzt nicht so in der breiten Masse bekannt sind, also außerhalb der Nerd-Bubble. Also das fand ich jetzt bemerkenswert. Ja, und dieses Event hat relativ lange gedauert, nämlich 4 Stunden. Die Leute haben sich wirklich Zeit gelassen. Also, es war wohl ein sehr gemütliches Event. Ja, und dann wurden halt die Preise vergeben. Ja, und im Großen und Ganzen soll es sehr locker gewesen sein. Es gab da auch keine so strikte, extrem strikte
Kleiderordnung.
Das wahrscheinlich auch. Also so eine große Tagesordnungspunkte gab es da wahrscheinlich nicht, die jetzt so strikt eingehalten worden sind. Also es gab schon so Main Topics, die da abgehalten worden sind, aber es gab auch viele spontane Gespräche, was man lesen konnte zwischen, tja, zum Beispiel Phil Schiller etc. Also eine sehr entspannte Atmosphäre. Tja, interessant, aber für uns wahrscheinlich die da nicht so tief im Thema drin stecken, Entwickler etc. und wahrscheinlich uninteressant. Und für die breite Masse war auch uninteressant. Es gab auch einige Pressevertreter, die gesagt haben, und deswegen wurden wir jetzt extra nach New York geflogen. Das hätte man noch anders gestalten können. Ja, okay.
Ja, da macht man hier so ein kleines WebEx-Meeting, passt doch. Ja.
Ja. Naja, also kurzum, hätte man anders gestalten können. Und am Donnerstag dieser Woche gab es einen von Apple initiierten Musikpreis. Das ist auch so ein bisschen an mir ehrlich gesagt vorbeigegangen. Hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden. Ja, und was mir sehr gut gefallen hat, wie der Preis vom Design her aussieht, also der Preis, der da übergeben wird, da haben sie recycelte Platinen genommen, nicht Platinen, sondern Wafer, die jetzt irgendwo Ausschussware waren und die haben sie dann irgendwie zu einem Preis zusammengebastelt. Sieht ganz interessant aus. So ein bisschen nerdig das Ganze.
Vielleicht nicht unbedingt das Beste für Musik, oder?
Naja, digital, ne? Musikstreaming. Kann man halt, es passt halt zu Apple, ne? So ein bisschen Halbleiter.
So ein goldener iPod wäre auch was gewesen.
iPod. Was ist iPod?
Also ich weiß es noch.
Ja, ich weiß es auch noch, aber ich glaube, der hat seine Glanztage erlebt, die sind vorbei.
Ja, der iPod ist tot, ja.
Ja, so ist es. Jedenfalls in physischer Form. Gut. Und dann gibt es mal wieder Probleme. Bestimmte MacBook Pro-Modelle haben Akkuprobleme und fallen komplett aus. Das heißt, das Akkumanagement ist da komplett im Eimer. Und die Anzeige zwischen dem Akku und zwischen der Realität, also die Füllstandsanzeige vom Akku und der Realität passen nicht mehr zusammen. Und einige Geräte sind komplett durch den Wind. Das bezieht sich auf die Modelle der letzten 13-Zoll-Generation der Geräte mit den 2 Thunderbolt-Ports, also der Einstiegsserie und der Touchbar, also die letztens erst aktualisiert worden sind. Da gibt es diese Probleme. Apple hat ein Support-Dokument rausgebracht, in dem man 6 Schritte durchlaufen muss, um das Akkumanagement wieder zu kalibrieren. Und es kann sein, dass, wenn man das neu kalibriert hat, dass dann der Akku wieder funktioniert oder das Akkumanagement wieder funktioniert und es wieder so funktioniert, wie es sein sollte. Es kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Und sollte es nicht funktionieren, sollte man noch bitte den Apple Support kontaktieren. Ja. Hm. Also ich habe mir diese 6 Schritte mal angeguckt. Die sind für uns natürlich sehr simpel nachzuvollziehen. Aber wenn jemand komplett ein kompletter Anwender ist, der wird damit Probleme haben. Ja. Sage ich jetzt mal so. Ja, dann geht's weiter.
Ich kann da nichts zu sagen, tut mir leid. Okay. Ja. Aber jetzt.
Dann gab es ein Gerücht, was wir in der Digitimes sehen konnten, lesen konnten. Von daher muss man schon mal sagen, ja, Digitimes ist mit Vorsicht zu genießen. Die haben auch oft tief ins Klo gegriffen und die Trefferquote und das, was da so bei rumkommt, ist bei denen relativ gering, muss man fairerweise dazu sagen. Und sie haben vollmundig behauptet, dass wir 2020 AirPods im Lieferumfang sehen könnten. Und sie haben das begründet, dass die Marktbegleiter, wie zum Beispiel Xiaomi und Samsung, das auch planen. Ich glaube, Samsung hat es auch schon in einer Sonderaktion umgesetzt. Da konnte man dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man die Produkte gekauft hat, kostenlos AirBuds, wie heißen die Dinger? Ja, Samsung Buds, egal, dazu bekommen. Und Xiaomi möchte das umsetzen in der nächsten Zeit und die wollen das halt durchführen. Aber ich sage mal so, was shared Apple, Xiaomi macht. Und gut, ich meine, was Samsung macht, shared Apple wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil es auch eine viel ernstzunehmendere Konkurrenz ist als Xiaomi. Aber ich glaube, das interessiert die nicht. Und wenn man sich mal die Analysezahlen anschaut, die Bloomberg rausgehauen hat, wie viel verkaufte AirPods wir dieses Jahr gesehen haben, da handelt es sich um 60 Millionen verkaufte Einheiten. Glaube ich nicht, dass sie sich dieses Geschäft kaputt machen. Was derzeit oder was dieser Hype, der generiert wird oder erzeugt worden ist von Apple und welche Umsatzzahlen da generiert werden. Da wären sie eigentlich nach meiner Meinung ein bisschen dumm, wenn sie das machen würden. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, wobei, was heißt zum jetzigen Zeitpunkt? Also viele würden ja sagen, finally, oder es ist an der Zeit, beziehungsweise it's about time. Vor allem, wir hatten die ganzen Gerüchte ja zum iPhone 10 auch schon. Wird es beim 10 eventuell AirPods mit dem Lieferumfang sein? Von daher überraschen mich jetzt die Gerüchte eigentlich eher weniger. Ich würde durchaus sagen, es wäre jetzt langsam mal an der Zeit. Es ist halt die Frage, inwieweit Apple das halt preistechnisch abfangen kann. Ja, wobei die Frage, es wären ja keine Pro wahrscheinlich, die mit dabei sind.
Nein, das glaube ich nicht. Das werden Standardmodelle sein.
Ja, wobei beim iPhone Pro...
Ja, aber da würden sich einen kompletten Markt kaputt machen, das glaube ich nicht. Ja. Und es sieht ja auch so aus, entweder müssten sie es einpreisen, dass die Geräte an sich von der Produktion günstiger werden, dass sie das jetzt so einkalkulieren können, dass sie auf dem gleichen Level bleiben wie die 2019er Modelle.
Wobei, wenn du da einen Fuffi mehr nimmst, wird glaube ich auch keiner meckern, ja, bei dem Preis für die AirPods.
Ja, kann sein. Ich halte es im Moment für sehr unwahrscheinlich. Allerdings kam heute wieder ein Gerücht raus, deswegen streue ich das mal jetzt hier ein in diese Gerüchtelage, dass die iPhones der 2021er Generation komplett ohne Lightning-Port, also komplett anschlusslos sein sollen, auch kein Klinkenstecker, den haben wir sowieso nicht mehr. Kein USB-C etc. Und wenn das sich bewahrheiten sollte, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass AirPods im Lieferumfang sein könnten, weil das würde dann zusammenpassen. Aber bis 2021, mein Gott.
Also auch wieder das nächste iPhone auch nicht kaufen? Oh Mann, wo soll das noch enden?
Diese Gerüchte sind im Moment auch, wie weit will man denn noch vorausgehen, wenn wir jetzt schon über 2024 sprechen oder was, wie da die iPhones aussehen. Auf
2024 hast du wahrscheinlich hier ein 3D-Display. Ja, soll ich dann jetzt noch mal so lange warten? Nee. macht ja keinen Sinn.
Also ich finde es ein bisschen lächerlich, was da so abgeht.
Nee, aber wie gesagt, also kann ich mir schon durchaus vorstellen, ob sie es machen, ist halt immer so eine Kostenfrage. Wie kriegen sie das halt irgendwie abgefangen, beziehungsweise wie viel mehr kannst du halt den iPhone-Käufern noch zumuten? Klar ist das natürlich auch wieder Value, den du in die Flasche packst, in die Packung packst, ja. Aber irgendwo ist halt eine Schmerzgrenze erreicht und gerade beim Pro, ja, da nochmal mehr Geld dafür zu verlangen, ich weiß es nicht, ja. Alle aufgrund der AirPods, die dann in der Packung drin sind. Wenn, würde ich sagen, macht es eigentlich mehr Sinn, wenn es wirklich nicht viel teurer werden sollte oder aber sie eventuell wirklich eine Ersparnis, die sie bei der Produktion haben, eventuell dafür nutzen, dann einfach die AirPods reinzustecken. Und den Preis gleich halten, würde eigentlich meiner Meinung nach den meisten Sinn machen. Aber ja. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, dass man halt weggeht von den Stöpseln, alle von den alten, gerade auch kabelgebundenen, dass man da ganz weggeht und jetzt halt dann die AirPods beilegt. Es ist eine Frage, wie sie es halt von den Kosten her oder vom Preis her halt realisieren können.
Ja. Ja, so sehe ich das auch. Und ich glaube auch, wir reden ja im Moment, spekulieren wir ja auch über das iPhone SE 2. Und das soll ja kommen. Und ich glaube auch, dass es nicht bei dem kompletten Produktline-up der Fall sein wird. Wenn, wird es nur bei den ab iPhone, das wäre dann das 12er Modell und dann bis Max hoch. Oder vielleicht limitieren sie das auch auf die Pro-Modelle, dass sie das nur in den Pro-Modellen hinzufügen und dass sie dann da halt nur AirPods beipacken. Also ich glaube nicht, dass das komplette Produktline-up AirPods dabei haben wird, nee, wenn sie es überhaupt einführen.
Du hast einen riesen Vorteil bei den kabelgebundenen AirPods. Das ist die Herstellung, der Herstellungspreis.
Das ist richtig, klar.
Kannst du für ein paar Cent irgendwo in China im Sweatshop machen lassen. Beziehungsweise noch nicht mal ein Sweatshop. Ja, die fallen aus dem Automaten raus, Ende Gelände. Ist im Prinzip ein Cent-Artikel. Ja. Und im Vergleich dazu ist natürlich AirPods um einiges teurer. Und wie gesagt, da ist es halt die Frage, wie können sie es preislich halt... oder welche Story fällt denen dazu ein? Ja, wie sie es verkaufen können, ja, der uns dann halt verkaufen können, dass die iPhones eventuell dann, wie gesagt, wirklich ein Fuffi mehr kosten oder so. Wobei wir jetzt auch gesehen haben, sie können ja durchaus die Preise auch senken, ja, beziehungsweise ein bisschen nach unten anpassen. Vielleicht nehmen sie es einfach mit, ja.
Ja, schauen wir mal. Ja. Und wo wir gerade bei Gerüchten sind und iPhones sind, heute gab es eine sehr detaillierte Aussage, die habe ich mir extra mal hier die Liste reinkopiert. Ming-Chi Kuo, und er meint, dass wir 2020 5 iPhone-Modelle sehen werden. da wird das Produktportfolio angeblich stark aufgebohrt. Und es wird so aussehen: iPhone SE 2 mit 4,7 Zoll. iPhone 12 mit 5,4 Zoll OLED-Display. Da haben wir schon den ersten Unterschied. OLED-Display quasi auch in der normalen iPhone-Geschichte. Das war ja auch schon spekuliert worden, dass wir quasi fast durchgehend nur OLED-Displays haben, außer halt das SE 2. Und dann geht es weiter mit einem iPhone 12 mit 6,1 Zoll. Und dann geht es weiter iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll und iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll. Und 6,7 Zoll ist dann nochmal eine Schippe oben drauf. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 6,5 Zoll im Pro Max. Und da soll es dann mit 6,7 Zoll zur Sache gehen.
Ja, wo soll das noch enden? Bald hast du ein iPad in der Hand.
Viel ist es nicht mehr. Ja. Zum Mini ist es nicht mehr weit. 7,9 Zoll ist das Mini. Also, ne? Ja, also 5 Geräte, sportlich.
Obwohl ja, was unterscheidet dann bitte das Max von dem normalen iPhone? Das ist ja im Prinzip die Displaygröße und der Akku.
Ja.
Von daher, ist jetzt auch nicht so der Aufwand. Klar, die SKUs, gerade wenn du mal die verschiedenen Speichergrößen noch dir betrachtest, hast du ja dann pro Modell dann nochmal mal, was ist es, 3? Ja, genau, 3 Speichergrößen sind im Angebot, ja. Das lädt natürlich dann nochmal auf. Ja, kann man machen, ja.
Ja. Es ist eine zusätzliche Displaygröße, dass wir das 12er in 2 Größen haben, angeblich 5,4 und 6,1. Im Moment gibt es das 11er nur in einer Größe und das ist dementsprechend 6,1.
Ja, es ist halt die Frage, wie liegt es preislich dann wieder im Vergleich auch gerade zu den Pros? Weil ich denke, die Nachfrage wäre auch da nach einem günstigeren Max, um es mal so zu sagen.
Ja.
Wäre bestimmt da, würde sich auch verkaufen, nur wo nimmst du das dann wieder bei den eigenen Geräten halt weg? Sind das dann wieder Leute, die eventuell überlegt hätten, sich ein Pro zu kaufen, aber dann doch lieber zum Nicht-Pro mit dem großen Display greifen? Teilweise hat man das beim 10XR ja auch schon, dass die Leute das gekauft haben, anstatt dem, was war es, dem 11er? Nee, dem 10er da? Ach schon. Ich komme ja mit den ganzen Bezeichnungen mittlerweile so durcheinander. Ja,
Das 10R, das 10R war der kleinere Bruder vom 10S und vom 10S Max. Das waren
so,
die Geräte hören 10, in die Kategorie.
Ja, genau.
Ja, war nur und, 10S halt und
Genau. Und da haben Leute ja, genau, 10S und 10R.
10S genau. Max.
10R.
Genau. Genau. 10R, 10S und 10S Max.
Genau. So ist dieses richtig. Boah, hier diese Namensgebung. Also der Kollege bei Apple gehört auch geschlagen. Beziehungsweise für lange Zeit in den Keller gesperrt, ja, im Mutterschiff. Wie gesagt, da waren ja garantiert auch einige, die eher dazu gegriffen haben, als dann zu einem normalen 10er. Und da ist halt auch wieder die Frage, sollte das halt bei der nächsten iPhone-Generation auch so kommen, dass du dann da nochmal die Auswahl hast, runde das zwar insgesamt das Angebot ein bisschen ab, gerade was die unterschiedlichen Preispoints betrifft, du hättest dann nochmal was für Leute, die gerne was Größeres hätten, aber dann das Pro zu teuer ist, aber ja, verkaufst du dann eventuell weniger Pro. Die Frage ist halt wieder auch gerade beim Preis, beziehungsweise bei dem, was verdienst pro Gerät, würde das eher dann nochmal nach unten gehen, ja, im Schnitt, würde es stabil bleiben oder vielleicht sogar nochmal leicht nach oben, ja, weil du da vielleicht 3 Euro nochmal mehr Marge machst an dem Gerät, anstatt beim Pro. Das weiß nur Apple. Aber ich denke mal, könnte durchaus Sinn machen. Die Frage ist halt nur, wie es vom Mix her aussieht. Wie würden sich dann die Verkaufszahlen aufteilen? Ne?
Ja, so ist es.
Und andererseits könnte es Apple im Prinzip auch wieder egal sein. Es geht ja Apple eigentlich nur darum, dass die Leute ein iPhone kaufen.
Ja, und wenn sie natürlich wirklich diese 5 Geräte am Start haben sollten, ist es natürlich besser, Apple macht sich innerhalb ihres eigenen Konzernes Konkurrenz, anstatt die Nutzer, die Anwender woanders hingehen.
Ja, besser die kaufen ein iPhone für ein paar Euro weniger, als dass sie ein Samsung kaufen.
Ja, als gar kein iPhone, ne? Ganz klar. Ja,
genau.
Ja. Logisch. Und natürlich mit diesen verschiedenen Displaygrößen sind sie in der Lage, für fast jeden Geschmack was anzubieten. Ja, warum nicht? Hm. Ja, schauen wir mal.
Schau mir mal.
Ja. Gut, und wo wir gerade bei Displays sind, da gab es auch eine sehr interessante Prognose oder Analyse oder wie man es auch nennen mag. Analyse ist es eigentlich nicht, sondern eine Prognose in dem Fall, dass wir im Quartal 3 im Jahr 2020 in 2 Apple-Produkten Mini-LED-Displays sehen werden. Und das wird einmal das iPad Pro 12,9 Zoll sein und explizit auch nur in dem Top-Modell, was ich ehrlich gesagt für schwierig halte, weil warum sollten Sie das ganz große Topmodell abgrenzen zum kleineren Topmodell, also dem 11 Zoll, was wir ja im Moment haben. Das wäre nach meiner Meinung ein bisschen sinnlos, da jetzt nochmal eine Differenzierung innerhalb der Pro-Sparte zu machen. Also die Aussage halte ich für sehr gewagt. Ich glaube, wenn wir ein Mini-LED-Display sehen werden, wenn dann in beiden Pro-Modellen, also im 11 und im 12,9 Zoll, wenn sie bei diesen Formfaktoren bleiben, dann wird es nach meiner Meinung, wenn in beiden Geräten auftauchen. Ja, und die andere interessante Nachricht, dass das MacBook Pro 16 Zoll dann auch ein Mini-LED-Display bekommen soll. Also das, was wir quasi jetzt abgedatet bekommen haben oder das ganz neue Modell, was jetzt rausgekommen ist, soll dann nochmal im Quartal 3 ein Display-Update bekommen. Vermutlich dann natürlich auch nochmal mit aktuellen oder neueren Prozessoren, weil die sind ja immer noch in dem derzeitigen Modell die Prozessoren, die auch im 15 Zoll drin waren. Und man geht dann halt auch davon aus, dass die Prozessortechnik nochmal abgedatet wird.
Okay, Prozessor halb so schlimm. Display, gerade jetzt im neuen 16, da fände ich ein bisschen grenzwertig den aktuellen Käufern gegenüber. Weil es wäre doch relativ schnell ein Update, was, denke ich mal, gerade von der Displaytechnik her doch schon ein bisschen was ausmachen könnte. Von daher war okay, wenn Apple dann soweit ist, sollen sie es machen. Ja. Beim MacBook zweifle ich da ehrlich gesagt ein bisschen dran, dass es wirklich nächstes Jahr schon soweit sein wird.
Ja, ehrlich gesagt, ich auch, weil das wäre so ein bisschen zu schnell nach meiner Meinung. Und da gebe ich dir recht, das wäre auch so ein Schlag ins Gesicht für die Nutzer, ja, die sich jetzt dafür entschieden haben.
Sagen wir, ja, es ist halt auch immer das Los des Early Adapters, ja, muss man auch mal sagen. Aber innerhalb eines Jahres jetzt dann nochmal so ein Update zu machen, kann ich mir beim MacBook nicht unbedingt vorstellen. Okay, wenn du eh nochmal ein bisschen was ganz neu machen musst, aufgrund der Prozessortechnik eventuell, ja, ich weiß nicht, was das nächste sein sollte, was in die MacBooks kommt, inwieweit du da sowieso ein neues Board eventuell machen müsstest wegen dem Prozessor. Warum nicht dann auch eventuell ein neues Display rein? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie über zwei unterschiedliche Geräte oder Produktfamilien wie das iPad und das MacBook gleichzeitig den Displaywechsel machen. Ich denke, die würden gerade mit der neuen Technik lieber mal das mit einem ausprobieren. Und da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es eventuell nur in einer Pro-Version kommt.
Also du meinst beim iPad, dass es dann nur im 12,9er kommt?
Könnte ich mir vorstellen, dass sie es, wie gesagt, in der Produktfamilie iPad ausprobieren und da auch nur in dem Top-Modell fahren, beziehungsweise da reinmachen, um die Technik erstmal zu gucken, wie das funktioniert.
Aber es ist ja für den Kunden ein bisschen intransparent. Bisher war es ja so, und es ist ja auch noch so, dass sich die iPad Pro-Geräte nur von der Displaygröße unterscheiden. 12,9, 11 Zoll, ja, sonst sind sie komplett identisch.
Ja, vor allem sind ja beides Pros. Ja, eben. Hättest du nicht beide Größen, könntest du immer noch sagen, okay, das Standard-iPad, okay, das Pro mit Mini-LED. Aber wie gesagt, ich kann mir es durchaus vorstellen, dass Apple das so macht. Ja.
Ja.
Ich finde es auch ein bisschen schwierig, ja, genau, weil es beides Pro-Modelle sind. Und ja. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Vielleicht wird es auch nochmal ein Pro-Pro.
Ja, und ich meine, warum soll der Kunde bestraft werden, der sich für einen kleineren Formfaktor entscheidet? Das ist ja dann irgendwie...
Ja, okay, das hattest du ja früher beim iPad und dem iPad Mini auch schon. Die Jahre, die das iPad Mini und das iPad dieselbe Technik hatten, kann man auch in einer Hand abzählen, ja.
Trotzdem muss man die Fehler ja nicht wiederholen, klar, die man gemacht hat.
Aber die Beispiele gibt es durchaus in der Vergangenheit bei Apple. Deswegen fände ich es jetzt nicht so überraschend.
Schauen wir mal. Ich meine, iPad Pros stehen ja kurz vorm Update, in Anführungsstrichen kurz davor. Das wird ja Zeit, dass da was kommt und gucken wir mal.
Ja, und das Stottern bei meinem iPad Air 2 wird auch nicht besser.
Ja gut, das ist ja auch schon ein bisschen in die ja, Jahre gekommen. Ja, okay,
aber so extrem mit einem Software, alle also mit einer iOS oder mit einer neuen iOS-Version, das hatte ich noch nie bei egal welchem Gerät jetzt. Ja. Ja. Also das macht mir ja schade.
Ja, mein Gott.
Ich hatte gedacht, das letzte Update hätte es besser gemacht, aber nee. Hm. Ach ja.
Naja. Gut, dann lass uns mal in die HomeKit-Ecke abbiegen. Da gibt es ein paar kleine Kurzthemen. Die Firma De'Longhi hat jetzt endlich ihren angekündigten Luftbefeuchter auf den Markt gebracht. Ja, De'Longhi macht nicht nur Kaffeemaschinen, die machen jetzt auch einen Luftbefeuchter. Und dass sie einen Luftbefeuchter machen, das ist halt nicht unbedingt jetzt erwähnenswert, aber dieser Luftbefeuchter hat eine HomeKit-Kompatibilität. Also ich kann das Ding über die HomeKit-App steuern und konfigurieren und dementsprechend in Betrieb nehmen etc., was man halt alles mit einem Luftbefeuchter so einstellen kann. Das Ding kostet irgendwie stolze 457 Euro, glaube ich. 487 Euro.
Wenn andere Firmen Teekocher für 600 Euro machen können.
Ach, nichts gegen Vorwerk. Ich mag die
Firma. Ich wollte sie jetzt namentlich nicht erwähnen.
Ja. Man weiß ja nie, wen man demnächst nochmal als Sponsor kriegen könnte. Deswegen muss man sich ja vorsichtig zurückhalten.
Ja, nee, aber ich meine, wie gesagt, Luftbefeuchter stelle ich mir durchaus noch interessanter vor als ein Teekocher. Wobei, es ist ja mehr als ein Teekocher. Aber
der Vergleich hinkt ein bisschen. Ja.
Ich finde da den anderen, diesen Mix-Dings da noch interessanter von Vorwerk als jetzt den
Teekocher. Den Thermomix. Ja, okay. Genau, Thermomix. Da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr mit anstellen als nur Tee kochen.
Ja, manche machen in dem Ding nur Eierlikör.
Ich wollte es gerade sagen, Eierlikör ist super. Ich kenne jemanden, der machte Eierlikör. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum er sich das Ding angeschafft hat.
Ja, ein bisschen teuer. Da hättest du auch ein paar Flaschen guten Eierlikör noch gekriegt für. Ja, ja. Aber klar, kann man da schon. Eine Kundin von meiner Frau schwört da auch drauf.
Ja, man kann sich das Ding ja dann auch irgendwo schön rechnen, ne? Mit den ganzen Anwendungen.
Schön reden, rechnen.
Schön rechnen, schön reden und wenn man natürlich noch genügend Eierlikör konsumiert.
Genau, genau das ist es.
Ja. Dann wird das Ding immer schöner. Also man kann sich das Ding echt schön saufen.
Ja. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Luftbefeuchter.
Ja, Luftbefeuchter. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Das Ding ist jetzt verfügbar, kann man bei Amazon kaufen, HomeKit-kompatibel. Und ich glaube, das ist der erste Luftbefeuchter, der eine HomeKit-Kompatibilität aufweist. Ja.
Es gibt für alle sein erstes Mal.
So ist es. Und die Firma Netatmo, die hat jetzt ihre Kameras auch HomeKit-kompatibel gemacht. Es gibt ein Update, was HomeKit Secure Video unterstützt. Und das ist jetzt die zweite Kamera, nachdem ja die Logitech Circle 2 auch Secure Video-kompatibel ist. Hat jetzt Netatmo auch nachgezogen. Ja, interessant. Was noch interessanter ist, nochmal eine kleine Erweiterung dazu. Man muss ja mindestens dieses 200 Gigabyte Paket haben, um überhaupt dieses Feature nutzen zu können bei Apple. Dann kann man aber nur eine Kamera anschließen. Das heißt, wenn ich mehrere anschließen möchte, muss ich das 2 Terabyte Paket nehmen und dann kann ich maximal 5 Kameras anschließen. Und bei 5 Kameras ist derzeit Schluss. Das nur mal noch so als kleinen Disclaimer.
Ist gut zu wissen, hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, ja.
Weil eine Kamera ist nach meiner Meinung für eine Überwachungsinfrastruktur etwas wenig.
Ja, okay, es kommt natürlich auch immer auf den Anwendungsfall an. Ja, wir hatten ja da auch gerade bei den Gerüchten, dass Apple eventuell in den Markt einsteigen will, ja auch schon drüber gesprochen. Wenn du das als Einkamerasystem zum Beispiel als Babyphone benutzen willst, okay.
Ja, aber ich möchte natürlich dann auch, wenn ich gerade in Hinblick auf Netatmo, die haben eine sehr schöne Außenkamera in Kombination mit einem Beleuchtungssystem, mit einer leistungsstarken LED, also mit einem LED-Flutlicht. Wenn, möchte ich natürlich auch das den Außenbereich damit überwachen.
Oh, da habe ich jetzt gesehen, ich muss eine meiner bewegungsgesteuerten Flutlicht Sicherheitsüberwachungslampen im Außenbereich ersetzen. War jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe hier Bewegungsmelderlampe draußen. Hagelschaden habe ich jetzt gerade gesehen, als wir so starken Hagel dieses Jahr hatten, ist da das Glas gesprungen, anscheinend durch Hagelschlag.
Das kann
ich jetzt auch mal austauschen, ja. Mhm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Muss auf meine To-Do-Liste noch drauf.
Okay, aber bevor es richtig, richtig kalt wird, ne? Da muss man das mal erledigt haben.
Ja, vor allem sollte halt mal gemacht werden, ja.
Ja. Ja. Gut, und weil es so schön passt, HomeKit-mäßig, es gibt jetzt Updates für einige Sony-TVs, die jetzt auch AirPlay 2 und HomeKit kompatibel werden. Wenn man das Update durchgeführt hat und wir packen wir das mal in die Shownotes. Ja, wir packen das mal in die Shownotes. Wir haben die aktuellen Modelle aufgelistet, die das können. Ich möchte die jetzt hier nicht vorlesen, das ist unverschwendete Zeit.
Ja, ich schön, müsste auch mal nachgucken, weil meine ist ja auch ein Sony. Mal gucken, ob der da mit dabei ist. Das muss ich auf jeden Fall mal testen. Aber da muss man auch wieder sagen, hier, danke für Ihren Einkauf. Gucken wir doch mal, was steht denn hier? Sony. Ah nee, stopp, das war PlayStation. Ja, okay. Wie PlayStation? Der Thomas ist doch ein PC-Gamer. Ja. Ja.
Du hast eine PlayStation, eine 4er oder eine 3er?
Nein, ich habe keine PlayStation. Die Vita ja vor Jahren oder immer noch, und hatte da ja dann auch hier ein PlayStation-Abo mal gehabt, zeitweise. Und da gab es natürlich auch für die anderen Plattformen ja kostenlose Spiele immer wieder. Die habe ich natürlich dann auch mitgenommen, obwohl ich keine Konsole habe, weil wenn du irgendwann mal eine haben würdest und hättest ja dann das Abo, hättest du ja dann auch quasi Spiele. Aber bei mir hat ja nie eine PlayStation. Nach der ersten hat nie wieder eine andere PlayStation bei mir Einzug gehalten. Und ich bin ja vor Jahren zum PC-Gamer geworden. Von daher, Konsole kommt mir wahrscheinlich so schnell nicht wieder ins Haus.
Okay. Ja. Warum auch?
Ja, ich bin überzeugter PC-Spieler. Von daher, ja.
Die Vorteile, die Konsolen haben, werden auch immer geringer, sage ich jetzt mal so. Ne?
Ja, ein Vorteil, den du halt hast, wenn man es halt als Vorteil bezeichnen will, du hast eine Plattform,
ja.
Die meistens über Jahre hinaus ja auch unverändert besteht. Halt ein Vorteil für Entwickler, du hast die Sicherheit, dass deine Technik nächstes Jahr nicht schon wieder überholt ist. Was mich halt stört, ist, du bist halt quasi je nachdem, wenn sie halt im Wohnzimmer steht, da halt auch dran gebunden. Klar gab es da auch schon Ansätze und Lösungsversuche, das dann halt mobil in Anführungszeichen zu machen, dass du halt dann über Remote zum Beispiel dann in einem, keine Ahnung, auf der Toilette im Prinzip spielen kannst und die Konsole steht halt im Wohnzimmer zum Beispiel. Aber nee, nix für mich.
Ja.
Nee. Und ich mag halt auf jeden Fall, man muss halt mal die nächsten Konsolengenerationen abwarten, wenn ich mal überlege, ja, ich kann mit mehr als 60 Frames spielen, ja, und zwar ohne große Probleme, ja, mit meiner Technik. Ich kann mir teilweise je nach Spiel und Hardwareanforderungen, die es hat, mit weit über 100 Frames spielen. Ich habe ihn zwar nicht, aber ich könnte mir einen passenden Monitor besorgen, der dann von dem Sync her genauso arbeitet wie meine Grafikkarte, die Frames halt rauspumpen kann. Ja. Vor allem in dem Frame-Anzahl-Bereich, ja, das kriegt auch die aktuelle Konsolengeneration einfach nicht hin. Deswegen bin ich mal auf die nächste Generation gespannt. Vor allem, was halt so die Internetanbindung betrifft, wird es auch nochmal ein physisches Medium geben oder wird das dann die übernächste Generation erst sein? Ich bin mal gespannt, wie sich das mit Google Stadia noch weiterentwickelt. Bin da durchaus der Meinung, dass Sony da mit ihrem Ding technisch ein bisschen noch Vorsprung hatte, aber Google wird es, denke ich, mal durchsetzen. Ja, die sind einfach, ich denke mal, die haben da durch ihre Cloud einfach die Möglichkeit, halt das auch entsprechend in den Markt zu drücken. Zumindest mal in den Gebieten, wo du einfach Internettechnik, die Infrastruktur einfach hast, um das dann, um das Cloud Gaming dann auch zu machen. Aber ich denke mal, da sind auf jeden Fall noch ein paar Jahre Kampf notwendig. Aber wenn man sich mal anguckt, welche Möglichkeiten du halt mit Stadia hast, gerade was halt das Zocken mit nicht unbedingt geeigneter Hardware von unterwegs aus bedeutet. Ja, da ist Stadia oder generell die ganzen Cloud-Spiele-Dienste, wenn sie es von der Latenz her halt geregelt kriegen, schon unschlagbar. Ja. Du kannst ja theoretisch mit einem 0815 Billig-Handy dein Spiel, ja, wenn es halt auf Stadia verfügbar ist, dann unterwegs halt spielen. Ja. Und das ist schon interessant, würde ich mal sagen.
Das ist richtig. Stadia lebt natürlich von Bandbreite und solange die gut ist, wird Stadia auch gut funktionieren.
Das sind halt klar. Zwei Faktoren, die halt, oder es sind drei Faktoren, die halt da reinspielen. Einmal die Infrastruktur von Google. Du brauchst natürlich die geeignete Serverinfrastruktur einfach, um die Leute auch zufriedenstellend bedienen zu können. Der Heimanwender zu Hause braucht natürlich auch das Internet, ja, in der Qualität, die er braucht. Und wenn du, und vor allem auch vom Anbieter her das Volumen an Daten, ja, du musst ja mal überlegen, wenn du 4K, ja, das Angebot in 4K halt nutzen willst, da kommen auch entsprechend Daten bei dir an. Man kann das durchaus mit einem Netflix-Abo vergleichen und den Angaben, die Netflix in Bezug auf das Datenvolumen macht, ja, nicht eins zu eins, aber man kann das mal als Referenz ranziehen. Und da sind Datenvolumen, das muss einem klar sein. Und gerade in den Staaten, wo es sehr viele Angebote gibt, wo du tiert oder wo du ein Data Cap einfach hast, da kann das durchaus schwierig werden. Ja. Klar würde ich wahrscheinlich nicht in 4K jetzt mit Stadia zocken wollen, ja, alleine schon wegen den Daten. Was gar nicht ginge technisch bei mir mit der Internetleitung, das ist ja das nächste Problem. Ja. Und was das dritte Ding ist natürlich, ja, du brauchst natürlich auch die Spieleanbieter, die dann auf deiner Plattform verfügbar sind. Ja. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall nicht nur ein kurzlebiger Trend, sondern das wird durchaus mit die Zukunft sein und gerüchteweise arbeitet Microsoft ja auch an einem Dienst, ja, wo du dir eine relativ günstige Box dann einfach zu Hause hinstellen kannst und zockst dann quasi in der Microsoft Cloud die Titel. Aber das ist so stark abhängig von deinem Internet zu Hause. Und gerade wenn man überlegt, wie weit das Internet doch alleine in Deutschland ist, wir haben da ja in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, in eine Industrienation, wo du so viel schwarze Flecken einfach auf der Karte hast, wo du kein schnelles Internet zu Hause hast. Dann, klar. Mein Gott, das ist dann auch wieder ein Service quasi für Ballungsgebiete, ja, wo ausreichend Bandbreite einfach zur Verfügung steht. Und das kann sich Google eigentlich auch nicht, oder das kann sich nicht nur Google, also jeder Anbieter, ja, in der Richtung kann sich das eigentlich nicht wünschen, weil dann hast du wieder einen kleinen Kreis in Anführungszeichen, ja, der das nur nutzen kann und das kann ja nicht dein Ziel sein. Du willst ja möglichst alle Gamer ansprechen können. Das soll ja keine Nischenanwendung sein. Alleine die Serverinfrastruktur, die du vorhalten musst, kostet Geld. Ja. Von daher, da würde ich mir wünschen, dass Google und Microsoft dann mal in der Richtung ein bisschen Lobbyarbeit machen würde. Hier, Freunde, schnelles Internet. Ja, hallo. Mhm. Ja.
Das wäre sinnvoll, ja, das stimmt.
Ja. Weil was nützt mir das, wenn ich es in Frankfurt nutzen kann, ja, und zu Hause? Soll ich am Firmenrechner sitzen? Wobei, das ist natürlich auch geil. Du lockst dich am Firmenrechner in Stadia ein, ja, und bist dann am Zocken, ja, mit deiner scheiß 0815-Box, die du da stehen hast, ja, solange die einigermaßen von der Netzwerkanbindung passt, ja, kannst du da auch noch
zocken. Das ist ja der Vorteil von solchen Anbietern, wo halt die Rechenpower dementsprechend auf den Servern liegt und wo du halt nicht drauf angewiesen bist.
Da muss man mal hier so an seine Kindheit zurückdenken und wie hat sich das nochmal genannt, wo sie auch immer gesagt haben, du hast hier nur noch hier so Client-Dingsbums dann bei dir stehen und das andere ist alles irgendwo weit weg. Wie hieß das dann nochmal?
Im Serverumfeld hieß es FinClient, aber das ist ein anderer, also im
Business-Umfeld. Ja, sowas in die Richtung, ja. Das hieß ja früher mal. Was ist, heutzutage hat jeder irgendwie einen Computer 40.000 zu Hause. Also nicht jeder, aber
ja,
hat man hier so teure Hardware zu Hause stehen, ja.
Ja.
Naja. Aber da ist ja auch wieder das Smartphone so das Ding, ja. Was wahrscheinlich wegweisend ist. Was so ja, viel, was man mittlerweile in der Cloud einfach liegen hat, ja. Auch die ganzen Services oder auch die Apps, ja, die im Prinzip nur auf die Cloud zugreifen.
Ist so, ist so. Ja, gut. Schokolade. Nächste Kurzthema, keine Werbung, nur Markennennung.
Oh, ja. Und ich habe ja auch nicht die Marke genannt, weil ja, Cola gibt es sehr viele.
Begriff. Ja, es gibt ja, ja auch, ja, stimmt, hast recht. Ja. Und es gibt auch was Neues aus dem Bereich der AirPlay 2
Protokollgeschichte. Oh ja, habe ich mich da gefreut. Also nicht, weil ich es jetzt unbedingt selbst für mich nutzen will, aber Technik. Ja, wie gesagt, dass da jetzt was, also was die Leute draus machen können, das ist halt toll. Mhm. Ja.
Das AirPlay 2 Protokoll wurde entschlüsselt. Mhm. Ja, Happy Birthday, hätte ich bald gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Die Firma SharePoint Sync, SharePoint aber nicht geschrieben wie der SharePoint, das Zeug von Microsoft, sondern mit S-H-A-I-R und dann Point. Die haben dementsprechend reverse engineert. Das Ganze haben sie jetzt quasi entschlüsselt und aufgedröselt und das bietet natürlich eine Menge Möglichkeiten. Vor allen Dingen, das bietet eine Menge Möglichkeiten, erstens mal Open Source Software auf den Markt zu bringen, die AirPlay 2 Geräte ansteuern kann, aber auch AirPlay 2 Technologie in Geräte zu bringen, wo das vorher gar nicht denkbar war oder die keine offiziellen Partner von Apple sind. Bisher ist es ja nur den Partnern, die dementsprechend auch die Lizenzgebühren abdrücken, vorbehalten, das zu realisieren und wie gesagt Apple selbst. Alle anderen stehen außen vor. Ja, und das könnte sich demnächst ändern, weil da jetzt einiges passiert ist in dem Bereich. Da kommt hoffentlich eine Menge auf uns zu und eine Menge Positives, logischerweise. Gehe ich mal von aus.
Vor allem auch technisch und finanziell relativ günstig umzusetzen. Ja. Wenn du mal guckst, was es da mittlerweile an Pis und Konsorten gibt, ja. Alle Raspberries, Raspberry ja, Pi etc., klar. Da gibt es ja auch noch einige andere Anbieter, die jetzt mittlerweile auch in dem Bereich tätig sind, die für schmales Geld wirklich Systeme anbieten, wo du sehr viel gerade auch in so einem Bereich machen kannst, wo du fertige Distributionen auf oder zum Runterladen für auf die SD-Karte schon kriegst. Also ist durchaus interessant. Also ich bin mal gespannt, was da alles noch kommt. Ja.
Ja.
Was ich mich frage, ist, welche oder wie wird Apple da halt reagieren jetzt? Wird da irgendeiner Post bekommen?
Das ist die Frage.
Weil die Technik ist ja, inwieweit ist das überhaupt so erlaubt, ja? Das ist ja auch wieder die Frage. Wenn man guckt, wer ja schon Stress hatte, weil er sich irgendwie nicht offizielle APIs angeguckt hat und hat da herausgefunden, wie die funktionieren, wie man da irgendwie von hinten aus auf Daten zugreifen kann in der Cloud. Wer da alles schon Post bekommen hat, ja, wie sieht es dann bei so einem Protokoll aus? Ja? Also, da bin ich jetzt echt überfragt, ja, weil das würde mich auch nochmal interessieren. Aber da wir das ja auch durchaus schon bei AirPlay 1 hatten oder bei dem Original AirPlay, ja, da gab es ja, glaube ich, auch nichts irgendwie von Seiten Apple, dass sie da einen Hammer ausgepackt hätten. Boah, warum jetzt?
Ja, so ist es. Warum jetzt? Schauen wir mal. Aber eine gute Nachricht. Hat mich jetzt persönlich sehr gefreut.
Technisch auf jeden Fall sehr interessant. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was jetzt da an Sachen alles kommen wird. Wer eventuell dann auch wieder für Windows oder für Linux dann Softwarelösungen anbietet, um da hier AirPlay an deinem, wie gesagt, an deiner Linux oder auf deinem Windows-Rechner zum Laufen zu kriegen, also AirPlay 2 dann, oder halt, wie gesagt, diese kleinen Pis eventuell auch als in Anführungszeichen Sonos-Empfänger oder als AirPlay 2-Empfänger dann an bestehende Systeme einfach ranzuhängen, ja.
Das ist wirklich
interessant.
Ja. Ja, das ermöglicht ganz neue, oder es eröffnet ganz neue Horizonte, ganz klar, logisch.
Ja.
So ist es. Gut, dann lass uns, wenn wir keine weiteren Themen mehr haben, in die Gadget-Ecke abbiegen. Da gibt es heute einen Gadget-Teaser und den versprochenen Gadget-Bericht zum Mikrofon von der Firma AKG. Gut. Und den Gadget-Teaser, den wird man wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht so ganz nachvollziehen können. Und ich war auch erst so ein wenig skeptisch, aber ich hatte immer wieder ein Problem, was ich erschlagen musste. Und oder wollte oder will oder wie auch immer. Aufgrund einer Umstrukturierung meines Wohnzimmers ist jetzt ein Heizkörper im Wohnzimmer etwas zugestellt. War halt leider nicht anders möglich. Und jetzt hatte ich das Problem bisher, dass ich die Wärme, die dort entsteht, natürlich optimal abführen möchte in den Bereich, wo sie hin soll, muss und sich nicht hinter dem oder nicht dort verbleibt, wo sie quasi, ja, wo es quasi zugestellt ist oder in diesem kleinen Zwischenraum, der jetzt zugestellt ist. Und da habe ich mal geguckt, was man da für Möglichkeiten hat und bin auf ein kleines Unternehmen gestoßen, was sich Speedcomfort nennt. Und die bauen Heizungsventilatoren. Kleiner Disclaimer vorab, das kann ich schon mal sagen, die Dinger sind wirklich extrem leise, weil ich glaube, bei den ein oder anderen Hörern wird jetzt so die rote Lampe angehen, oh, Ventilatoren, bestimmt laut, nein, das kann ich im Vorfeld schon sagen, die Dinger sind super leise, sie sind nicht wahrzunehmen, wenn man im Wohnzimmer sich aufhält und zum Beispiel den Fernseher laufen hat oder irgendwas anderes macht. Bei einem normalen Betrieb etc. hört man die Dinger nicht. Das im Vorfeld. Ich möchte jetzt auch kein komplettes Review abhandeln, weil das Ding ist jetzt frisch installiert worden und so zum ersten Eindruck kann ich nur sagen, funktioniert es gut. Sie haben ein großes Portfolio an kompatiblen Elementen, die man halt auf die verschiedensten Heizkörper installieren kann. Die Montage ist extrem einfach. Sie arbeiten mit Magneten. Wir verlinken mal die Webseite in den Shownotes. Man kann sich das jetzt ja schon mal angucken und demnächst werde ich dann nochmal so einen finalen Bericht dazu abgeben, ob die Dinger wirklich was taugen. Kleiner Hinweis, bevor man die Dinger installiert, sollte man den Heizkörper gründlich reinigen, weil sich zwischen den Heizkörpern üblicherweise etwas Staub befindet, der sich dann mit der Zeit angesammelt hat. Und wenn der dann erstmal gründlich entfernt ist, dann wird sich auch nicht mehr so viel ansammeln, weil der Staub, der sich da sonst ablagert, durch den Heizkörperventilator dann quasi täglich entfernt wird. Also das Ding ist auch ein intelligentes Produkt, das reagiert auch dementsprechend auf die Wärme des Heizkörpers, also man muss den jetzt nicht manuell einstellen, ausstellen, sondern er passt sich dementsprechend der Benutzung oder wie stark man den Heizkörper aufgedreht hat, passt er sich dort optimal an. Und es ist halt nicht nur da, um die Wärme optimal bei zugestellten Heizkörpern zu transportieren oder schneller nach oben zu transportieren, sondern er ist auch dazu da, um bei geringeren Temperaturen, die, wenn man den Heizkörper jetzt geringfügig aufgedreht hat, auf einer kleinen Stufe, die Wärme auch optimal abzuführen und zu verteilen. Also ist in mehreren Bereichen ein Problemlöser, denke ich mal, oder kann ein Problemlöser sein. Das zu diesem kleinen Gadget. Ist ein kleines Startup aus Holland oder aus den Niederlanden und ist mir über die Füße gelaufen, wo ich danach gesucht habe, wie ich mein Problem lösen kann.
Jo. Über die Füße gelaufen.
Mhm. Ja, er läuft. Ja, ja.
Und läuft und läuft und läuft.
Genau. Gut. Dann kommen wir zum lang angekündigten Bericht, Erfahrungsbericht, den ich jetzt quasi mal hier so weitergebe, weil ich ja gesagt habe, das AKG-Mikrofon möchte ich, kann ich nicht selber einsetzen, sondern habe ich jemanden empfohlen. Der hatte gewisse Ansprüche oder gewisse Aufnahmeszenarien, die er damit abbilden möchte und das ist ihm auch ganz gut gelungen. Er hatte Voraussetzungen, die er mir mitgeteilt hat. Das heißt, er möchte am iPad podcasten, er möchte am Mac podcasten und er möchte am Windows-Rechner podcasten. Mac und Windows ist eigentlich kein Problem, da findet man halt immer Produkte, die auf beiden Welten kompatibel sind, oder fast alle gängigen Produkte sind in beiden Welten kompatibel. Aber das mit so einem iPad optimal zum Laufen zu bringen und mit den anderen beiden Plattformen ist nicht ganz so einfach, wenn man das vernünftig gestalten möchte. Und er kann und will keine Headsets benutzen. So. Und er möchte mit einem Mikrofon ein Interview oder eine Interviewsituation aufnehmen. Das hat damit zu tun, dass es in einem medizinischen Umfeld stattfindet und dass Probanden interviewt werden. Und die Leute, die interviewt werden, sitzen halt vor dem Tisch, vor dem Schreibtisch, wie auch immer. Und dort wäre es kompliziert, ein Headset aufzusetzen oder dementsprechend ein Handmikrofon zu nehmen, sondern es sollte in der Mitte des Tisches ein Mikrofon stehen, was die Möglichkeit hat, die Kapsel so weit auszurichten, dass beide Teilnehmer oder dass der Interviewer und der Interviewte dementsprechend zentral in diese Kapsel reinsprechen können oder in das Mikrofon reinsprechen können. Und da gibt es ja eine Menge Hersteller, die diese Sachen anbieten, die, wie gesagt, eine Rundum-Aufnahmesituation anbieten können oder diesen Modi anbieten können, dass man halt diese Kapsel so einstellt. Aber da gibt es auch eine Menge Probleme, weil viele das halt so nicht von der Audioqualität so gut abbilden können, wie man es gerne hätte. Und da war ich auch sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, weil wir hatten da schon mal was ausprobiert, da hat sich das grausam angehört, da hatte man halt wirklich, hatte man es halt gehört, dass diejenigen gemeinsam quasi in ein Mikrofon sprechen, und das war nicht vernünftig abzubilden. Und da haben wir das jetzt halt mit dem Lyra ausprobiert, und das Lyra hat dementsprechend die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Modis umzuschalten, über den klassischen Front-Modus, dann über den Front-and-Back-Modus, das ist der Modus, wo es quasi jetzt drum geht. Dann gibt es noch einen Tight-Stereo-Modus und einen Wide-Stereo-Modus, aber die beiden können wir jetzt mal außer Betracht lassen. Wir fokussieren uns mal auf die ersten beiden. Und dadurch, dass wir halt vier Kapseln verbaut haben in diesem Mikrofon, ist das auch nach meiner Meinung sehr gut abzubilden. Und die verschiedenen Aufnahmen, die ich da bisher gehört habe, die waren sehr gut bis hervorragend. Kommt auch immer darauf an, wie gut der interviewte Partner gegenüber dort reinspricht, oder kommt auch ein bisschen auf die Stimme ein, etc. Aber mit ein bisschen Nachbearbeitung hat man da schon extrem gute Hörbeispiele oder Aufnahmen hinbekommen. Und dadurch, dass das Gerät auch einen eingebauten Diffusor hat, werden auch dementsprechend Umgebungsgeräusche und Spitzlaute, also diese Pop-Effekte, ganz gut rausgefiltert. Dann kommt noch dazu, dass das Gerät diesen massiven Desktop-Stand hat, und in diesem Desktop-Stand ist noch ein Shock-Mount eingebaut, also der auch gewisse Übertragungen, wenn man jetzt an einen Tisch stößt etc., absorbiert werden. Den Shock-Mount kann man auch, oder den Desktop-Stand kann man auch deinstallieren und kann dementsprechend das mit Adaptern in einen anderen Mikrofon, eine andere Mikrofonaufhängung einbauen. Aber in diesem Bereich, wo das Gerät im Moment eingesetzt wird, ist es halt mit diesem Desktop-Stand optimal. So, die Aufnahme erfolgt in 24-Bit, 196 Kilohertz. Das ist so schon mal eine ordentliche Performance. Dann hat das Ding eine, ja, AKG nennt es Overload Prevention. Im Endeffekt ist es nach meiner Meinung ein eingebauter Kompressor oder Limiter. Das ist ein Kompressor nicht, sondern ein Limiter, der dann halt dafür sorgt, dass man halt keine Übersteuerungen reinbekommt. Also wenn man jetzt zu laut dort reinspricht, dass dieses vom Haus aus mit dieser Overload Prevention gegengesteuert wird. Und das ist gerade bei unerfahrenen Podcastern oder Interviewpartnern, denke ich, eine sehr gute Funktion, dass man das serienmäßig aktiviert hat und dass da halt gegengesteuert wird. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass dieses Mikrofon sich so ein bisschen an die Leute orientiert, die jetzt nicht so tief im Audio-Business-Bereich unterwegs sind und einfach ein solides Allround-Mikrofon haben wollen, was in der Fläche gut einsetzbar ist und verschiedene Kompetenzen aufweist. Also das Ding hat nach meiner Meinung eine gute Querschnittskompetenz, das Mikrofon. Ja, und das Ganze hat dann noch, wie gesagt, den Hauptschalter, also am Korpus des Mikrofons, wo ich halt in diese beiden oder in diese vier Modis wechseln kann. Wir haben einen Stummschalter und wir haben einen Kopfhöreranschluss. Und den angeschlossenen Kopfhörer kann ich auch direkt am Mikrofon laut und leise stellen. Das sind also oder dementsprechend die Lautstärke regulieren. Das ist alles direkt am Mikrofon erfolgen. Und was mir sehr gut gefällt, ist, die Knöpfe oder die Wahlschalter fast lautlos sind. Somit, wenn ich innerhalb des Betriebes die Lautstärke anpasse vom Mikrofon, habe ich das nicht in der Aufnahme drin. Es sei denn, ich fasse jetzt wie ein Berserker am Mikrofon rum, aber wenn ich gezielt auf den Poti, also auf den Regler zusteuere und den halt reguliere, bin ich der Meinung, dass man es lautlos hinbekommt. Man muss halt natürlich ein bisschen gezielt an den jeweiligen Regler fassen. Und die Aufnahmemodi schaltet man ja sowieso nicht im Betrieb um. Also von daher macht man das ja vor der Aufnahme. So. Und wer sich jetzt fragt, mit welcher Software das Ganze realisiert wird, Aufnahmesoftware am iPad, da hat sich derjenige für Ferret entschieden. Das ist nach meiner Meinung die beste Lösung, um am iPad einen Podcast aufzunehmen und sie dort auch, oder den Podcast auch dort weiter zu verarbeiten. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich wollte jetzt nochmal kurz auf die iPad-Software eingehen. Ja. Und dann hatte derjenige, der das jetzt benutzt und dieses Setup einsetzt, also iPad und Mac, jeweils in Kombination, hat sich dann noch einen Studio-Kopfhörer dazu angeschafft, und das ist nämlich der AKG K371, der halt optimales Monitoring gewährleistet. Also man hört, der hört seine eigene Stimme und dementsprechend auch die Stimme von dem Probanden, den er interviewt. Auszeichnen tut diesen geschlossenen Kopfhörer, dass er erstmal nach seiner Aussage, und ich habe ihn auch vorher mal kurz testen können, also vom Sitz her, sehr bequem sein soll, und das kann ich eigentlich soweit bestätigen. Man muss ein bisschen mit klarkommen, dass man im ersten Moment eine Lederoberfläche hat, also an der Ohrmuschel, und die so in den ersten paar Sekunden extrem kalt sein kann. Ist man jetzt als Biodynamic-Nutzer jetzt nicht so gewohnt, weil da habe ich jetzt so flauschiges Wildleder, hätte ich bald gesagt, dran. Da ist man so ein bisschen geschockt, wenn man da jetzt so ein eiskaltes Leder sich auf die Ohren setzt. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist halt auch eine Geschmacksfrage. Das Ding ist extrem robust verarbeitet, kann ich unterschreiben. Und vom Klang her extrem neutral, wie ein Studio-Kopfhörer auch sein soll, um im Nachhinein auch den Kopfhörer zum Abmischen, zum Schneiden etc. zu verwenden, ist, denke ich, dieser K371 optimal geeignet. Und vor allen Dingen, er ist auch dazu geeignet, das Ding lang genug auf dem Kopf zu haben, weil wenn man erstmal diese 10 Sekunden überwunden hat des kalten Leders an den Ohren, ist das Ding sehr, sehr bequem. Jo. Das so zum Aufnahmesetup, und anzumerken ist noch, dass man natürlich, wenn man mit einem iPad Pro unterwegs ist, einen Adapter braucht, um halt das Ding anzuschließen, und bei iPads mit Lightning braucht man das Camera Connection Kit, um dementsprechend einen USB-Anschluss zu haben, aber da muss man halt gucken, was man für ein iPad hat. Ja, und bei Android braucht man diese OTG-Adapter. Das war's.
So, Tobi, kurz vor Schluss nochmal technische Probleme.
Nochmal technische Probleme. Nach dem OTG-Adapter ist unsere komplette Aufnahme kurzzeitig zusammengebrochen, aber genau. Wieso reden wir auch über Android-Themen? Das ist natürlich etwas doof.
Ja, das war wahrscheinlich die Problematik an dem Ganzen, ja, ja.
Ja, ja, und ich rede hier ausführlich
über dieses Mikrofon. Du redest
hier in Wolf, gell? Ich rede hier in Wolf, aber es ist
und der Thomas schläft ein.
Auf der Aufnahme drauf. Also gut, jetzt erübrigt sich natürlich auch die Frage, ob du noch Fragen hast, weil die wirst du wahrscheinlich jetzt nicht haben können zu diesen beiden Produkten.
Wir hatten die letzten auf jeden Fall gefehlt. Also ich hatte die Aufnahme lief noch, du warst nur auf einmal weg. Ich habe gefragt hier, hallo. Es kam keine Antwort mehr, dann habe ich natürlich dann irgendwann mal abgebrochen. Mhm. Und wir haben ja eben gecheckt, ja, wir haben ja noch technisch hier ein bisschen was geguckt und Aufnahme ist okay, ja, bis auf dadurch, dass ich dich nicht mehr gehört habe. Irgendwo war anscheinend bei mir eine Software ein Schluck auf, ja.
Okay.
Hauptsache Aufnahme ist gut.
Das ist richtig, genau. Gut. Genau. Und jetzt darfst du das noch zusammenschnippeln und dann gucken wir mal.
Ja, ich gucke jetzt erstmal nach unserem Hund, ja.
Ja, ja,
klar. Und werde, denke ich mal, noch in Brot beißen und nebenbei dann schneiden, ja.
Gut, gut. Dann haben wir das auch. Gut. Ja, ich hoffe, dass das Mikrofon und die Querschnittskompetenzen vom Mikrofon habe ich soweit ganz gut beschrieben.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja.
Mhm. Ist ein guter Allrounder und durch diese hochwertigen Kapselgeschichten, die man da drin hat, fällt es mehr oder weniger gar nicht auf, dass man jetzt in ein Mikrofon spricht, wenn man zwei Probanden hat, hätte ich bald gesagt. Ja. Oder zwei Protagonisten, wie man es auch ausdrücken mag. Und preislich sehr interessant. Wie gesagt, 159 auf Amazon und der empfohlene Kopfhörer, den ich gerade besprochen habe, der liegt, glaube ich, bei 135. Aber da kann man natürlich auch jeden anderen Kopfhörer anschließen. Man muss jetzt nicht im Umfeld von AKG bleiben. Wenn man jetzt noch einen Kopfhörer rumliegen hat, mit dem man sehr zufrieden ist, der sehr bequem ist, kann man den natürlich auch anschließen.
Zur Not tun es die AirPods.
Wenn sie einen Klinken an
den AirPods haben. Ja, genau. AirPods, halt nicht die Lightning, aber...
Ja, genau. Ja. Gut. Ja, schönes Mikrofon auch für alle diejenigen, die sich überlegen, in den Podcast-Bereich einzusteigen. Denke ich, ein sehr gutes Einstiegsmikrofon, wo man jetzt nicht so viel Geld in die Hand nehmen muss, um gute Soundqualität zu erreichen. Das, denke ich, ist ein gutes Testmikrofon, um mal zu schauen, wie weit man im Bereich Podcasting vordringen will, machen will, etc. Und wenn es alles nichts für einen ist, kann man das Ding, denke ich, auch ganz gut wieder veräußern. Ja, gut. Dann hätten wir es doch.
Ja, genau.
Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl. Bis dann.
Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss.